Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank. Ich bin Jördis.
Und ich bin Pia. Wir sitzen heute mal wieder bei Jördis im Kleiderschrank und deshalb werde ich euch heute den Fall erzählen.
Genau. Und ich erzähle euch vorher ein bisschen was über die Modetrends ja nicht, weil das Mordjahr hatten wir schon. Deswegen habe ich euch was über die Haar- und Schminktrends in diesem Jahr rausgesucht. Und genau, deswegen wird das heute mal ein bisschen abgewandelt. Aber das kennt ihr ja schon.
Ja. Ich wollte aber gerne noch was erzählen im Podcast.
Okay.
Wir haben uns letzte Woche tätowieren lassen.
Ah ja.
Ja, ich finde, dadurch, dass wir immer nur jetzt alle 2 Wochen aufnehmen, ist immer so viel passiert.
Ja, das stimmt.
Mit einer anderen Freundin zusammen haben wir uns ein Dreieck tätowieren lassen, weil wir sozusagen, ja, das goldene Dreieck sind.
Genau, immer zu dritt eigentlich.
Ja, und Jördis und ich haben es beide, ja, an der Seite vom Handgelenk. Mhm. Und ich habe es extra so gemacht, schön klein, dass ich meine Uhr darüber machen kann.
Damit keiner sieht, dass du tätowiert bist.
Ja, verarbeitet, weil man weiß ja nur nicht so, weil ich auch,
wenn man mal hin will, ne?
Genau, und weil ich auch im Personalbereich bin und auch noch nicht so wusste, okay, ist das gewünscht, also ist das in Ordnung oder nicht?
Akzeptiert.
Ja, akzeptiert, sagen wir mal so, ja. Ja, und dann, die letzten Tage musste es ja heilen und da kann man natürlich noch keine Uhr drüber machen. Und ich bin ja immer, wenn ich rede, nimm meine Arme mit. Und bei den ganzen Teams-Meetings hatte ich natürlich jetzt keine Uhr darüber. Ja, das haben natürlich jetzt alle gesehen, weil ich mit Händen immer erzähle und dann so, Pia, was hast du denn da? Wo denn? Und dann, weil wir sehen das ja selber gar nicht.
Oh nein, jetzt haben es alle schon gesehen.
Jetzt wissen es alle, aber
es hat aber keine, es kam keine Reaktion.
Nö, es kam jetzt kein negatives Kommentar. Eher nur, warum denn ein Dreieck?
Ja, okay,
ja, gut. Ja, wir mögen jetzt nicht Formen.
So sondern ich mit meinen 3 Punkten und dem Dreieck. Nur ja, geometrische Form.
Ja, aber es hat ja eine Bedeutung. Die fanden auch alle echt schön. Genau, das wollte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich mir so dachte, typisch. Weißt du, ich mache es extra an der Stelle, damit man es nicht so sieht, aber ich bin da wieder in meinem Flow gewesen, habe gar nicht mehr dran gedacht. Ja, das wollte ich einmal zum Besten crazy geben. Ja.
Ich war übrigens auch letzte Woche das erste Mal shoppen.
Und?
Ganz komische Situation irgendwie, weil du darfst ja dann, was du auch schon erzählt hast, es darf ja immer nur eine gewisse Anzahl von Menschen halt in die Läden. Aber es ging, also es tat einfach mal wieder gut, Klamotten anzuprobieren und einfach mal ein bisschen, ja, die Sachen anfassen zu können, ne? Und nicht nur Online-Shop-technisch da irgendwie sich die Klamotten zu besorgen.
Aber war das nicht auch am Anfang komisch? Also ich hatte so dieses Gefühl, darf ich jetzt die Sachen wirklich auch anfassen und da runternehmen und mitnehmen?
Ja, aber wir waren halt im Ruhrpark, deswegen mussten wir jetzt auch nicht relativ, also wir mussten mal, keine Ahnung, eine halbe Minute anstehen, wenn überhaupt oder so. Also es war, ging wirklich, weil da ja so viele Geschäfte sind. Ich habe aber nichts gefunden.
Toll. Naja, aber wenigstens das Erlebnis mal wieder.
Ja, ne? Eben.
Ja. Für alle, die nicht wissen, was der Ruhrpark ist, das ist ein, ja, so eine Shoppingmeile in Bochum.
Ja, aber eher so ein Shopping-Center, ne?
Ja, obwohl ein Center, ja. Da finde ich es ganz schön, weil das halt draußen ist, aber trotzdem so ein bisschen überdacht.
Genau.
Und ich finde, da merkt man nicht, dass es, also wenn viele Menschen da ist, ist es nicht so gedrüppelt.
Ja, das
sondern
stimmt.
Zieht sich so schön auseinander.
Eigentlich mag ich ja auch gerne so kleine Boutiquen und so, aber es ist ja hier in der Umgebung irgendwie schwierig, sowas zu finden.
Kaum, finde ich.
Ja,
ja,
nur halt in kleineren Städten, ne?
In Bamberg.
Ja. Bamberg ist jetzt nicht so klein.
Ja. Aber ja, da musste ich mich erst dran gewöhnen, weil ich vorher in Dortmund gewohnt habe und da hast du ja wirklich Zara, die ganzen großen Läden. Ja. Und dann in eine Stadt, wo gefühlt nichts ist, das war erstmal so, hm. Aber ich finde, wenn man sich dann an diese kleinen Boutiquen gewöhnt, ist es auch echt schön, weil die mal auch außergewöhnliche Sachen haben und nicht das, was jeder hat.
Also ich mag das lieber, deswegen gehe ich auch total gerne halt in Holland einkaufen, weil die halt einfach Sachen haben, die halt hier nicht jeder Zweite trägt, ne?
Das stimmt.
Das ist schon ganz cool.
Gut, und jetzt bin ich gespannt auf die Haar- und Make-up-Trends.
Ja, werde ich dir jetzt erzählen. Das heutige Mord- bzw. Modejahr ist 1997 und das hatten wir ja schon, wie ich gerade gesagt habe. Und deswegen habe ich mir ein bisschen was zu den Haar- und Make-up-Trends durchgelesen. Und bei dem Make-up war das so, dass metallischer Lidschatten ein absolutes Must-Have im Gesicht war. Besonders so Lavendeltöne waren sehr beliebt und der Lidschatten wurde richtig großflächig auf das Auge aufgetragen. Also von den relativ dünnen Augenbrauen ganz oben bis unten zum beweglichen Augenlid bzw. bis zum Wimpernkranz. Also wirklich das komplette Auge.
Oh Gott, du bist doch so ein Lidschattenliebhaber, ne?
Ja, also ich glaube, es kommt bei mir tatsächlich 2-mal im Jahr vor, dass ich Lidschatten trage. Zu irgendeinem besonderen Anlass wie meinem Geburtstag oder Weihnachten und zu Halloween. Aber ansonsten eher weniger. Aber ich muss auch sagen, ich habe da auch meistens immer keinen Bock und keine Zeit zu, mich dann so krass zu schminken. Mhm. Also ich bewundere die Leute, die das echt so mega gut können, aber dieses Talent habe ich nicht, weil ich auch einfach keine Lust habe, mich damit so lange auseinanderzusetzen. Also ich brauche schon meine Zeit, wenn ich mich richtig fertig mache, aber für Lidschatten reicht es dann meistens nicht mehr.
Du siehst auch ohne Lidschatten schön aus.
Oh, danke. Dann kam das Contouring zum ersten Mal zum Einsatz. Mhm. Und als erstes auf den Laufstegen dieser Welt und hinterher dann auch zu uns quasi nach Hause. Somit konnte dann das Gesicht der ohnehin schon extrem schlanken Models noch schmaler geschminkt werden. Und je nach Gesichtsform betont man dabei besonders die Wangenknochen, die Stirn und die Nase und imitiert quasi damit den Produkten Licht und Schatten. Also für alle, die jetzt noch nicht wussten, was Contouring ist, das ist die Imitation von Licht und Schatten im Gesicht. Ein weiterer Hingucker im Jahr 1997 war blauer Lidschatten. Schön, oder?
Siehst du, wo wir wieder beim Thema sind. Hätte dir jemand ins Gesicht gehauen.
Ja, ungefähr. Aber es war auch 1997 so, dass die Modewelt da sehr geteilt war. Zum einen tauchten bei Fotoshootings immer wieder Models mit blau geschminkten Lidern auf. Das erste Mal, nachdem es halt in den 70ern schon mal modern war. Und es dann auch wieder zum Glück aus den Lidschattenpaletten entfernt wurde, wie wir zum ja schon Glück, festgestellt ja. haben, dass es auch nicht unser Ding ist. Und zum anderen versuchten halt Beauty-Experten alles, um diesen Trend zu unterdrücken. Sie schrieben dann Artikel darüber und stellten klar, dass blauer Lidschatten an niemandem, also an wirklich niemandem gut aussieht.
Stimme ich voll und ganz zu.
Nicht mal an den Models, aber so war die Modewelt halt, was diesen Trend betraf, einfach komplett gespalten. Dann zu den Haartrends und das fand ich jetzt mega interessant. Wirst du gleich wissen, was ich meine. Der Double Bun war total modern. Das sind hier oben diese zwei Zöpfe, dass du halt nicht nur einen Dutt hast, sondern zwei.
Wie so ein Außerirdischer.
Genau.
Das passt auch zur heutigen Folge.
Ja, aber das ist heute ja auch wieder total modern. Also es haben ja voll viele Leute wieder hier oben diese Zöpfchen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich das machen würde und ich wäre ungeschminkt, ne? Ich würde, glaube ich, aussehen wie 12.
Ich aber weißt genau du, was ich so meine? Ich glaube, jeder wird fragen, was denn da los?
Ja, also das ist auch nicht meins. Aber es sollte halt lustig und edgy wirken, was halt damals zu der Mode und generell zu den, ja, zu den Lifestyle-Trends gepasst hat. Und insbesondere ein Star trug diese Frisur super gern und das ist Gwen Stefani.
Nein.
Ja, die hatte voll auf diese kleinen zwei Zöpfchen. Und ich habe ja gerade schon gemerkt, dass du da jetzt kein großer Freund von bist, oder?
Nee.
Von den Double Buns ja ich auch nicht. Also ist auch nicht mein Ding.
Da stehe ich eher auf den blauen Lidschatten.
Jetzt stell dir mal vor, das in Kombination.
Und dann mit dem Contour. Oh, schrecklich. Das sieht doch also für mich wieder wie verkleidet aus.
Ja, total. Dann ein weiterer Trend war Jennifer Aniston als absolutes Vorbild für viele Frauen in diesem Jahr. Die wurde halt durch die Serie Friends bekannt und ihre Frisur direkt mit ihr. Und die sah so aus, dass das Gesicht durch Strähnchen in der Frisur eingerahmt wurde und die wurden dann so nach innen gestylt mit dem Glätteisen.
Das haben wir früher auch immer gemacht, ja. So zack, nach innen gedreht.
Ja, genau. Und dann halt so diese, man trug die Haare ja nicht quasi auf einer Länge, sondern die waren ja so durchgestuft.
Gestuft, stimmt.
Genau, dann konntest du die ja besser so ins Gesicht stylen. Und die Spice Girls waren in ihrer Hochphase. Und die kenne ich tatsächlich noch von meiner Schwester. Ich hatte sogar auch...
Ein Poster?
Nein, ich hatte einen Spiegel von ihr geerbt. Wir haben irgendwann dann mal Zimmer getauscht. Und dann war da so ein Spiegel und da waren die Spice Girls drauf. Also ich bin mit denen groß geworden, weil meine Schwester die einfach so geliebt hat.
Ich kenne dieses Bild, wo die drin drauf waren.
In dem Spiegel. In dem Spiegel waren die drauf gedruckt.
Ja, ich erinnere mich. Geil.
Genau, und vielleicht singe ich auch die Songs heute noch mit, wenn ich sie höre. Und vielleicht sind die auch in meiner Playlist enthalten.
Willst du uns mal was zum Besten geben?
Nein, auf gar keinen Fall.
Der Wein fehlt.
Ja, ehrlich. Nee, also singen kann ich tatsächlich gar nicht. Und in diesem Jahr wurden dann die ganzen Frisuren von ihnen nachgestylt. Also einmal der klassische schwarze Bob von Posh Spice. Dann Babys blonde und mädchenhafte Strähnchen oder Zöpfe. Gingers rote, braune oder blonde Strähnchen. Da fällt mir übrigens gerade auf, ich habe mir Fotos davon angeguckt und ich habe ja jetzt auch hier vorne so blonde Strähnchen. Das sieht auch so ein bisschen so aus. Nur, dass meine nicht ganz so balkig sind.
Du willst die Spice Girls nachahmen.
Ja, genau. Dann Sporties, glatter und strenger Pferdeschwanz und Scarys exotische Lockenpracht.
Wer davon war jetzt nochmal Victoria Beckham?
Posh Spice. Ja. Die hatte doch immer schon
den Bob.
Den ja. Bob, ja. Und die Männerfrisur im Jahr 1997 war mit Pony. Johnny Depp David Beckham und Leonardo DiCaprio trugen sie. Und da hat man die Haare etwas länger gelassen und dann wurden die so mit Strähnchen versehen, etwas zerzaust und dann so einen schönen Pony auf der Stirn drapiert.
Das ist für mich total Boyband-Style. Ja. Ich muss da immer an hier As5, Backstreet Boys und sowas denken. Ja. Die hatten auch immer so die Haare.
Ja.
Krass.
Aber ich glaube, As5 war ein bisschen später, oder?
Ja, war später, aber da muss ich trotzdem drücken.
Ja, die haben oft... Ja, guckst dir das, guckst dir an bei... Denkst, ich komme jetzt auf den Namen von der Band. Die Beatles, die hatten doch auch alle ein und dieselbe Frisur, stimmt, weil die ja halt damals modern war. Ja, genau. Und das war jetzt so das, was ich euch zu den Haar- und Make-up-Trends von 1997 erzählen konnte.
Ja, dann würden wir jetzt mal direkt in den Fall einsteigen. Erstmal danke, das war sehr auf jeden gerne. Fall wieder... Also, wie crazy manchmal die Mode ist, ne?
Eigentlich müssten wir das auch mal machen, dass wir mal sowas nachstylen.
Das wäre eigentlich auch geil, ja. Können wir auch mal irgendwann ein Special machen, ja.
Ja, das wäre lustig. Weißt du, wann wir das... Ah, ich habe eine Idee. Das verraten wir jetzt noch nicht, das erzählen wir beim nächsten Mal. Aber ich habe eine Idee, wie wir das umsetzen können. Das machen wir.
Okay, gut. Dann lasst euch überraschen, ich mich auch.
Ja.
Aber ich bin offen für alles. Es ist der 26. März 1997. Bei der Polizei geht ein Anruf ein. Ein Mann namens Rio D'Angelo ist am Telefon und erzählt von einer schrecklichen Entdeckung, die er gemacht hat. Sofort springen die Beamtinnen auf und machen sich auf den Weg. Sie betreten eine Luxusvilla in Santa Fe in der Nähe von San Diego. Dort liegen 39 Männer und Frauen in Hochbetten. Sie liegen auf dem Rücken, die Hände zur Seite gelegt. Alle tragen schwarze Kleidung. Langärmelige Hemden mit dem Aufnäher Heaven's Gateway Team. Da mal ein bisschen recherchiert, woher dieser Begriff kam oder kommt. Und Away Team stammt aus der Serie Star Trek und bezeichnet ein Team, das außerhalb des Raumschiffs auf einem Außeneinsatz ist. Hast du Star Trek mal gesehen?
Nein.
Okay. Mein Papa hat das früher geguckt.
Mein Papa auch, aber...
Und der hat immer gesagt, die Verkleideten kommen. Oh, und ich wusste nie wirklich, dass es Star Trek heißt und musste es dann jetzt googeln und habe gesehen, ah, das sind die Verkleideten.
Nein, ja. Wie witzig.
Für mich waren es immer die Verkleideten.
Ja, so Science-Fiction ist tatsächlich nicht mein Ding. Also ich habe vielleicht irgendwann mal so nebenbei Star Wars geguckt, aber jetzt auch nicht, dass ich mich an irgendwas erinnern könnte.
Ich habe Star Wars noch nie gesehen.
Ist nicht schlimm.
Gut, ich glaube, ich habe auch nichts verpasst. Zumindest in meinem Sinn. Ich mag das für mich auch nicht. Zu den langärmeligen Hemden tragen sie enge Jeans und haben 5-Dollar-Münzen in ihren Taschen. Dazu tragen alle nagelneue Nike-Schuhe. Also die haben alle schwarze Nikes an mit dem weißen Nike-Zeichen. Neben den Betten liegen ihre Ausweise und gepackte Taschen. Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als ob die BewohnerInnen des Hauses friedlich in ihren Betten schlafen. Merkwürdig ist allerdings, dass ihre Gesichter und ihre Brust mit einem violetten, rechteckigen Tuch zugedeckt sind. Und sie bewegen sich nicht. Der Blick unter die violetten Tücher lässt die Beamtinnen erschaudern. Alle 39 Personen haben Plastiktüten über den Kopf gezogen. Zudem steigt ihnen ein stechender Geruch in die Nase. In diesem Haus lebt niemand mehr. Alle sind tot. Die Obduktion zeigt, dass die 39 Personen einen Cocktail aus Apfelsaft, Wodka und einer Überdosis Schlafmittel zu sich genommen haben. Es ist der größte Massenselbstmord, den Amerika bis dahin gesehen hat. Aber was ist hier passiert? Die 39 Personen sind MitarbeiterInnen des erfolgreichen jungen Computerunternehmens HireSource. Ihre Angehörigen und NachbarInnen gehen davon aus, dass sie einem lukrativen Job nachgehen. Doch der Schein trügt. Sie haben alle ein Doppelleben. Die Firma fungiert als Tarnung der mysteriösen Sekte Heaven's Gate. Ich habe mich dann jetzt erstmal damit auseinandergesetzt, was ist überhaupt eine Sekte? Mhm. Der Begriff Sekte kommt vom lateinischen Wort Sekta, was so viel wie Schule oder Partei bedeutet. Vom Wort her bezeichnet Sekte erstmal nichts Negatives. Unter Sekten wird eine Minderheit von Menschen verstanden, die sich durch ihren Glauben oder ihre Lehre von der Religion der Mehrheit abgrenzen. Die Sekten selbst würden sich aber nie als Sekten bezeichnen. Also eine Sekte sagt halt nie, ja, wir sind eine Sekte, sondern meistens immer eine Glaubensgemeinschaft.
Ja gut, Sekte ist ja auch sehr negativ konnotiert, genau. Das Wort. Genau.
Ne? Wir, für unseren Begriff ist es wirklich in unserem Sprachgebrauch eher negativ. Wir benutzen diesen Begriff für Religionsgemeinschaften oder auch politische Gruppen, von denen eine gewisse Gefahr ausgeht. Viele Menschen denken zum Beispiel direkt an Satanistensekten, deren Mitglieder den Teufel anbeten und gruselige Rituale durchführen. Es gibt aber noch eine Vielzahl völlig anderer, umstrittener oder gefährlicher Glaubensbewegungen.
Mhm.
Aber was ist Heaven's Gate für eine Sekte? Fangen wir ganz am Anfang an. Human Individual Metamorphosis war der erste Name, den die Sekte angenommen hat. Die Gruppe hieß aber nicht immer Heaven's Gate, sondern hatte bereits andere Namen, zum Beispiel The Process, The Local Overcomes Anonymous oder The Class. The Clairs haben sie sich untereinander bezeichnet und die anderen Namen wurden halt nach außen kommuniziert. Mhm. Erst ein Jahr vor dem Massenselbstmord nennt sich die Gruppe Heaven's Gate. 1972 treffen zwei Personen aufeinander, die den Grundstein der Sekte legen. Marshall Applewhite und Bonnie Lou Nettles, eine Krankenschwester, die nebenberuflich als Astrologin und Medium gearbeitet hat. Beide kommen aus einem christlichen Elternhaus.
Darf ich einmal ganz kurz was sagen? Das ist doch irgendwie auch voll die krasse Mischung, oder? Krankenschwester und
so Medium,
Medium und sowas. Weil eigentlich sind ja Leute, die in so einem medizinischen Bereich sind, also würde ich jetzt spontan nach meiner Empfindung sagen, eher überhaupt nicht für sowas Zwischenweltliches oder sowas offen, weil die ja alles so ganz genau und strikt wissen, wie die ganzen Prozesse funktionieren und keine Ahnung was.
Das stimmt, aber ich glaube, das war auch die Zeit, weil da war ja auch viel die New Age-Bewegung. Es war ja auch fast die Jahrhundertwende und so ein UFO-Glaube war da auch sehr präsent. Aber ich fand das auch im ersten Moment komisch. Wie gerade gesagt, kommen beide aus einem christlichen Elternhaus. Marshall Applewhites Vater ist ein texanischer Priester und auch Applewhite möchte Priester werden. Jedoch bricht er das Priesterseminar nach 2 Jahren ab, studiert Musik und arbeitet von dort an als Musiklehrer an einer Universität. Die beiden treffen sich in einem Krankenhaus, in dem Bonnie arbeitet. Warum Applewhite dort ist, ist nicht ganz klar. In einigen Berichten heißt es wegen einer Schizophrenie, in anderem wegen seiner Homosexualität. Also er war bisexuell. Mhm. Oder er kann auch wegen Herzproblemen da gewesen sein. Auf jeden Fall treffen die beiden aufeinander und sofort entsteht eine Empathie zwischen den beiden und sie schließen einen spirituellen Bund. Sie glauben, dass das Treffen etwas zu bedeuten hat, es einen tieferen Sinn gibt und sie gemeinsam eine Mission zu erfüllen haben. Ab jetzt sind sie the two, aber ihre Beziehung ist wirklich nur rein platonisch.
Mhm. Also keine sexuelle Basis, sondern...
Nee, gemeinsam widmen sie sich dann ihrer spirituellen Weiterentwicklung, reisen durch Amerika auf der Suche nach ihrer Mission. Sie finden diese in einem biblischen Text, der Johannes-Offenbarung, Kapitel 11, Vers 3 bis 12. In diesem wird von 2 Zeugen gesprochen, die von Gott auf die Erde geschickt werden und ihre Aufgabe als Endzeitpropheten erfüllen sollen. Letztendlich werden die beiden vom Teufel getötet und von Gott auferweckt und dann kommt dieser und transportiert sie dann in einer Wolke in den Himmel. In diesem Vers finden die beiden ihre Mission und denken, dass sie die Zeugen sind. Der Vers stellt wirklich dann die Grundlage ihrer Lehre dar. Sie vermischen ihre christlichen Wurzeln, von denen sie sich entfernt haben, mit der New Age-Welt und dem UFO-Glauben. Beispielsweise interpretieren sie die Wolke, von dem im Vers die Rede ist, als UFO, das sie in den Himmel mitnimmt. Heaven's Gate und Nettles sehen sich selbst als Außerirdische in einem menschlichen Körper, der die Menschen auf der Erde auf dem Weg in das Next Level begleitet. Das Next Level ist für sie das, was in ihrem Glauben das einzig Erstrebenswerte ist. Sie sind davon überzeugt, dass sie nach ihrem Märtyrertod und ihrer Auferstehung in einem UFO geholt werden, das die beiden und allen, die ihnen folgen, mit in den Himmel nimmt. Die Körper der Person an Bord des UFOs werden durch chemische Prozesse physisch zu Außerirdischen transformiert, um im Himmel zu überleben. Ich habe mir da mal ein Video angeschaut, in dem Applewhite ganz genau beschreibt, wie dieser Prozess abläuft. Also wie sich der Körper verändert, wenn dieser chemische Prozess passiert. Und der beschreibt das so detailliert und genau, das war für mich so völlig abgedreht.
Also für mich, du siehst meinen Blick, das ist sowas, das kann ich einfach nicht verstehen.
Ja, also für mich war das wirklich auch nur ein verwirrter Opa, der da was erzählt. Und deswegen war das für mich so unbegreiflich, dass ihm so viele Menschen dann auch geglaubt haben.
Ja, der war bestimmt charismatisch.
Mhm. Ja. Ist er wirklich. Und ja, die Transformation ist für sie der Schritt, in das Next Level zu kommen und er bedeutet dann ewiges Leben. Mhm. Applewhite und Nettles haben die Ideologie ihres Glaubens gefunden und tragen diese Botschaft in die Welt. Die Sekte ist also geboren. Am Anfang läuft es sehr schleppend, weil ihnen keiner glauben will. Aber die beiden geben nicht auf und nach bekommen sie immer mehr Anhänger. Jedoch starten sie keine große Missionierungsaktion. Die Mitglieder kommen und gehen. Die Fluktuation ist sehr hoch und das zeigt ja auch nochmal, dass sie halt keinen Zwang auf die Gruppe ausüben. Mhm. Sie wirken relativ frei in ihren Entscheidungen. Zu ihren Glaubenssätzen gehört, dass die Anhänger nicht rauchen dürfen, keine Drogen nehmen dürfen, kein Alkohol und keinen Sex haben dürfen.
Die dürfen ja gar nichts, was Spaß macht.
Ich wollte auch sagen, das wäre nicht zu uns gewesen, die Sekte. Ja.
Also Drogen natürlich nicht, aber...
Alles andere, da können wir uns drauf einlassen. Um zu überwachen, dass die Mitglieder diese Regeln einhalten, werden sie dann in Zweiergruppen aufgeteilt, die sich gegenseitig überwachen. Das waren immer ein Mann und eine Frau. Das wurde deshalb gemacht, um zu erreichen, dass sie schon mal trainieren, etwas loszulassen. Weil in dem nächsten Level müssen sie ja auch ihren Körper loslassen. Und sie wollten das schon mal mit der sexuellen Erregung trainieren.
Ja.
Wenn sie die kontrollieren können, dann ist das fürs Next Level schon mal gut. Und einige der Mitglieder haben sich auch kastrieren lassen. Darunter auch der Anführer Applewhite.
Ach du Scheiße, das hat sie dann wahrscheinlich gemacht, ne? Weil sie als Krankenschwester dann wahrscheinlich wusste, wie es geht, oder?
Nee, hat sie nicht, aber guter Gedanke, ja. Applewhite und Nettles wissen auch nicht, wie viele Anhänger sie wirklich haben. Sie schätzen einmal 300 bis 1000. So konnte es aber nicht weitergehen, wenn ihre Gemeinschaft weiterhin so verstreut bleibt. Dann lösen sie sich irgendwann auf, das wussten die beiden. Und deshalb entscheiden sie sich dazu, dass alle Anhänger zusammenkommen. Mit 88 Mitgliedern ziehen sie auf ein gemeinsames Grundstück. Jetzt übernehmen Applewhite und Nettles die Führung. Sie sind autoritärer und implementieren stärkere Regeln und Grenzen, um die Mitglieder immer weiter von der Außenwelt abzuschirmen. Mhm. Also jetzt wissen sie, okay, wir müssen die Gruppe mehr zusammenführen und da brauchen wir auch ein besseres Kontrollsystem. In dem ersten Haus bleiben sie doch nicht lange. Reisen gehörte schon immer zu ihrer Gemeinschaft dazu und so reisen sie durch Nordamerika und übernachten auf Campingplätzen. Applewhite bezeichnet die AnhängerInnen als seine SchülerInnen, die in eine Klasse gehen. Er unterrichtet sie dann wirklich in der Lehre von Heaven's Gate.
Junge, was ist denn, also manchmal, ich verstehe das nicht.
Dann kommt es zu einem Einschnitt, der die ganze Struktur und den Glauben der Sekte umwirft. Bonnie Lou Nettles stirbt an Krebs. Das sollte dann der Grundstein sein für den Massenselbstmord. Ihr Tod hat aber den Glauben der Gruppe sehr geprägt und war die treibende Kraft dafür, dass wirklich so ein Selbstmord passieren muss. Applewhite bleibt als einziger Führer zurück und steht vor einem Problem. Wie soll er den Tod von Bonnie erklären? Wie konnte sie überhaupt sterben? Sie war doch nur eine Außerirdische im menschlichen Körper. Er reagiert blitzschnell und passt die Ideologie den Geschehnissen an. Er sagt, dass Nettles jetzt heimgekehrt ist, in das Next Level und ihren Körper zurückgelassen hat. Jetzt sind sie bald an der Reihe. Der Gedanke, dass der Körper verlassen werden muss und auf der Erde zurückbleibt, wird durch den Tod von Nettles gestärkt. Dann habe ich mich aber gefragt, an was genau hat die Sekte jetzt geglaubt? Ihr Glaube hat sich in den Jahren entwickelt und wurde von den beiden Gründern Applewhite und Nettles geprägt. Applewhite lehrte seinen AnhängerInnen, dass die menschliche Zivilisation schon sehr bald untergehen würde. Die Erde wird immer wieder recycelt und für diejenigen, die zurückbleiben, hat es fatale Folgen. Die Menschen haben ihre Nützlichkeit für den Planeten verloren. Überhaupt sei das Königreich der Menschen nur eine Zwischenstufe zwischen dem Königreich der Tiere und dem wahren Königreich Gottes, dem Next Level. Das Next Level ist kein geistlicher, sondern ein physischer Ort. Er kann mit dem UFO erreicht werden. Dafür müssen die AnhängerInnen ihren menschlichen Körper verlassen und sich transformieren. Die Mitglieder glaubten wirklich daran, dass sie von einem Raumschiff abgeholt werden und sich dann in Außerirdische verwandeln.
Tut mir leid, aber es ist ja auch wie mit manchen anderen Extremisten oder extremistischen Gedankengut, die dann sagen, ja, du kriegst 100 Jungfrauen im Paradies.
Ja.
Ah ja.
Aber ich habe auch manchmal echt, dass ich mit dem Kopf geschüttelt habe und gesagt, das ist ja wie eine Gehirnwäsche.
Das ist auch eine Gehirnwäsche. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn die das jetzt so von außen betrachten würden, hätten die auch gesagt, ja, ach, das könnte mir niemals passieren. Mhm. Aber ich glaube, wenn du so auf der Suche bist nach irgendwas, was deinem Leben Sinn ergibt.
Dann bist du dafür sehr anfällig.
Was deinem Leben Sinn gibt, dann bist du dafür sehr anfällig.
Ja, ja. Auch die Anhänger sind wirklich davon überzeugt, dass Applewhite und Bonnie, also Nettles, Außerirdische sind, die in einem menschlichen Körper leben. Sie ziehen eine Verbindung zwischen dem christlichen Glauben. In Videos sagt Applewhite, dass er die Wiederkunft Jesu ist. Die Bibel, wie gesagt, spielt eine sehr große Rolle in der Theologie und wurde als Grundlage des Glaubens verwendet. Sie ist ein Zeugnis für das Next Level, in das die MitgliederInnen eintreten möchten. Applewhite legt eine außerirdische Bibelhermeneutik an, indem er alle Texte so auslegt, dass in allen Versen Außerirdische agieren. Ja. Auch Gott ist ein hochentwickelter Außerirdischer. Dieser Gott will den Anhängern der Sekte helfen, um in das Next Level aufzusteigen. Applewhite bezeichnet sich als Sohn dieses Gottes, also als Jesus. Und nachdem Nettles stirbt, bezeichnet er sie als sein Vater, also als Gott.
Boah, es wird ja immer abgedrehter. Mhm. Was ist denn falsch mit den Leuten?
Und es gibt tatsächlich noch eine Internetseite von denen. Das ist die Originalseite, die ein Jahr vor dem Massenselbstmord online gestellt worden ist. Dort ist der Glaube auf vielen Unterseiten detailliert beschrieben und bin auf die Seite und erstmal hatte ich Angst.
Hm, verstehe ich.
Ich hatte einfach so ein ganz Gefühl, ja, ne? mulmiges Gefühl, mich da so durchzuklicken und dachte irgendwie, jetzt kommen die dann und missionieren mich. Aber ich sag mal, viele haben sich ja das Leben genommen, aber es sind heute wirklich noch Anhänger der Sekte, die gibt die Seite pflegen. Genau, die Seite gibt es noch, die wird noch gepflegt.
Nein, aber es gibt auch immer noch Anhänger. Ich dachte, die hätten sich alle umgebracht.
Ja, aber denen wurde gesagt, ihre Mission oder ihre Aufgabe ist es, auf der Erde zu bleiben und sozusagen das Erbe zu wahren und ja, die Seite zu pflegen.
Pia, was machen die Leute mit anderen Menschen, dass die so einen Schwachsinn glauben?
Aber was ich auch ganz interessant war, auf der Seite gibt es auch einen Unterpunkt Selbstmord und da stellen die ihre Meinung gegenüber Selbstmord dar und die sind an sich gegen Selbstmord. Und dann dachte ich mir so, hä, die haben sich doch alle das Leben genommen. Aber Applewhite interpretiert Selbstmord ganz anders, als wir ihn jetzt verstehen würden. Er legt den Begriff so aus, dass er in den Glauben von Heaven's Gate passt und diesen unterstützt. Für ihn bedeutet Selbstmord nicht, den physischen Körper zu töten, also das, was wir darunter verstehen, sondern sich dem Next Level zu verweigern, wenn es einem angeboten wird. Also wenn uns jetzt angeboten wird, das Next Level zu erreichen und wir Nein sagen, dann begehst du Selbstmord, da die Erde ja recycelt wird und dem untergeweiht ist. Die Bedeutung wird umgedreht. Ja, deswegen haben die Anhänger aus ihrer Sicht keinen Selbstmord begangen. Sie verlassen die Erde, um in ein höheres Level aufzusteigen. Aber was war der entscheidende Punkt, dass die Gruppe wirklich dann den Selbstmord begangen hat? 1995 wird der Komet Halley-Bopp entdeckt und allen ist klar, dass das ein ganz großes Spektakel wird. Denn dieser soll ein Jahr mit bloßem Auge zu erkennen sein. Anfangs gab es sogar Spekulation, dass ein Riesenobjekt den Kometen begleitet. Sie kam aber nicht von der Sekte, diese Spekulation, sondern wurde in einer Radioshow von einem Amateurastronomen geäußert. Es stellt sich jedoch heraus, dass es lediglich ein Fixstern ist, der sich hinter dem Kometen befindet. Dieses Ereignis konnte Heaven's Gate trotzdem nicht an sich vorbeigehen lassen. Nach Nettles Tod predigte Applewhite dann immer wieder, dass das Ende halt sehr nah ist und für sie ist dieses Ereignis so gigantisch und das Signal, dass die Zeit gekommen ist, um in das Next Level aufzusteigen. Die 18- bis 72-Jährigen haben die letzten Jahre sehnsüchtig auf ihre Berufung in das bessere Leben gewartet, das sie zum Next Level führen wird. Im Schweif des Halley-Bopp-Kometens, so predigt Applewhite, befindet sich das ersehnte UFO, das sie abholt und ins Paradies bringt. Das außerirdische Raumschiff hat sich bewusst hinter dem Kometen versteckt, um Radarfallen zu vermeiden. Die AnhängerInnen der Sekte haben jedoch gar keine Angst vor dem UFO, das sich hinter dem Kometen verbirgt. Das haben am Anfang die Leute gedacht, okay, die hatten halt Angst auf das, was kommt, aber die haben sich wirklich, ja, die haben sich darauf gefreut, dass das UFO kommt und sie in das Next Level bringt. Vor dem Massenselbstmord haben die MitgliederInnen ein Video aufgenommen, um der Nachwelt zu erklären, warum sie diesen Schritt gehen. Das Video ist auf YouTube zu finden und geht 2 Stunden. Ich habe mir Sequenzen angeguckt und als ich mir das Video angeschaut habe, ist mir klar geworden, dass sie wirklich nicht aus Angst handeln. Aus Angst davor, dass UFO kommt, sondern das wirklich so freudig erwarten. Und das war für mich total gruselig, weil sie so offen über ihren Selbstmord sprechen und sich darauf freuen. Das ist einfach total erschreckend.
Ja, die haben ganz andere Vorstellungen davon als wir. Ne? Also wir können das ja mit keiner Faser unseres Körpers nachvollziehen.
Nee. Mir wurde wirklich das Gefühl vermittelt, dass sie zu 100% mit den Glaubenssätzen übereinstimmen. Da war kein Funken Zweifel oder Angst zu hören, weil sie wirklich freudig ihre Zukunft erwarten. Und ich habe euch auch mal eine Sequenz heute mitgebracht, einfach mal mit euch zu teilen, wie sich das anfühlt und wie emotional das ist.
Okay.
Well, I just
want
to let everyone know how lucky and happy I feel to be here. And you know that what we're about to do is certainly nothing to think negatively about. We're all choosing our own free will, go to the next level with T&O. And they are certainly not what the media is going to paint them out to be. I never got to meet T in this incarnation in her human vehicle, but I can tell you that Doe is the most special, dignified, unhuman, objective person that you can ever meet.
That's right.
He has helped us so much and put up with so much and never done anything that this seemed even close to the way a human would respond. And I guess that's really all I want to say.
Also nochmal zur Erklärung, Tea and Dough nennen die halt Applewhite und Nettles.
Ah, okay. Heftig. Also krass, was sie sagt und vor allem auch, wie sie es sagt. Ne? Also ich meine, sie lacht ja auch und klingt total fröhlich. Und
Als ich mir das erste Mal das angehört habe, ist mir wirklich ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ich war wirklich sprachlos, wie stark dieser Glaube ist und wie überzeugt sie davon ist.
Total krass.
Also das erste Mal ist mir dann auch so, lief mir Tränen über das Gesicht, weil ich habe halt viele Sequenzen aus dem Video gesehen und weil ich konnte das einfach nicht verstehen, weil das für mich so irrational ist. Und ich finde, sie sagt auch nochmal ganz deutlich, dass das, was sie tun, für sie überhaupt nicht negativ ist, sondern total positiv. Und sie lobt ja auch Applewhite in den höchsten Tönen. Und was ich ebenfalls erschreckend fand, ist, dass ihr klar ist, dass die Menschen außerhalb der Sekte das nicht verstehen werden und das auch nicht positiv deuten. Und ja, mich hat das einfach total berührt, was sie sagt, aber auch irgendwie wütend gemacht, dass ein Mensch andere Menschen so krass manipulieren kann.
Ja, total. Und ich meine, sie klingt ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber sie klingt ja auch relativ jung. Also du hast ja gerade gesagt, 18 bis 72, die hatten ja noch ihr ganzes Leben vor sich. Ne?
Und da sind auch keine doofen Köpfe bei. Also viele sind auch, haben gute Abschlüsse. Ja, ich habe euch noch einen Ausschnitt mitgebracht, um nochmal deutlich zu machen, dass den Mitgliedern zu 100% klar war, dass die Menschen außerhalb der Sekten ihre Ansichten nicht teilen. Also sie hatten wirklich dieses Bewusstsein, wie es außerhalb der Sekte ist.
One thing that does come to mind is when we leave, I know the media will treat this unless we leave in a craft and no vehicles, no bodies are left behind. It's some sort of weird, bizarre cult, a suicide cult, whatever you might want to call it. But look deeper than the words. Look for what we've taught people and the message we've left behind. Because we know that it's difficult to understand, but the next level requires a commitment, a kind of final ingredient of leaving the body and giving it up. Until you can actually graduate into the next level. It's difficult to know that, but for those that we've left behind, we're going on to something greater and better, and that we hope that someday you will understand this and you might join us.
Verrückt, oder?
Ich bin schockiert.
Diese Überzeugung und dass er auch sagt, irgendwann versteht es vielleicht und folgt uns
dann. Ja, da habe ich auch gerade gedacht, das ist ja schon richtig krass. Also das ist einfach nur,
ja,
absolute Gehirnwäsche und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass dich jemand so manipulieren kann, dass du sowas halt wirklich glaubst, dass sich das so in deinem Kopf festsetzt, dass du denkst, dass das die Wahrheit ist und dass das der einzige Weg ist.
Auf jeden Fall ist dann der Tag der Tage gekommen. Am Wochenende vom 22. und 23. März 1997 beginnt der Tag der Reise. Die MitgliederInnen der Sekte nehmen sich nicht alle gleichzeitig das Leben, sondern in drei Etappen. Das sind sozusagen drei Schichten. Und jede Schicht hat nach der vorhergehenden Schicht aufgeräumt, um sich dann selbst das Leben zu nehmen.
Und die letzte Schicht?
Danach wurde nicht mehr aufgeräumt.
Okay.
Ja. Aber ich fand das trotzdem verwirrend. Da sind schon Tote und die laufen trotzdem noch da rum, bis sie halt dran sind.
Ja, kannst mal sehen, wie stark die da drin sind.
Ja, ja. Sie trinken dann alle einen Cocktail aus Apfelsaft, Wodka und einer Überdosis Schlafmittel und dröhnen sich damit zu. Zur Sicherheit, dass das auch alles klappt, stülpen sie sich dann eine Plastiktüte über den Kopf und legen sich in ihre Betten. Das machen sie Schicht für Schicht. Sie gehen nun alle gemeinsam mit ihrem Anführer Marshall Applewhite auf die Reise zum Raumschiff, das sich ihrer Meinung nach im Schweif des Kometen Halley-Bopp vor den Augen der Menschheit verbarg. Und das zeigt halt auch nochmal, dass sie auf eine Reise gehen, weil die gepackten Taschen standen ja auch da. Sie hatten ein bisschen Kleingeld dabei. Das war für die immer so ein Zeichen. Wenn sie aus dem Haus gegangen sind, hatten sie immer Kleingeld dabei, dass sie mit dem Bus zurückkommen können.
Das ist egal, ja wie ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube bei den Wikingern oder sowas war das früher so bei der Erdbestattung, da haben die auch so Goldmünzen und sowas draufgelegt, quasi dann zum Tor zur anderen Welt, dass die dann halt diesen Pförtner da bezahlen können.
Stimmt, sowas. Ja, kann es auch sein.
Aber
ja.
Der Applewhite hat sich auch umgebracht.
Der war auch dabei, ja.
Gut, weil das ist ja voll oft so, dass sich dann diese Anführer nicht mit umbringen. Mhm. Aber was mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, das muss ich dich jetzt nochmal eben fragen. Ja. Warum wollte er diesen Massenselbstmord? Also war das wirklich aus der Überzeugung heraus?
Ja, der war da selber so von überzeugt. Deswegen, okay. Klar, wir sind jetzt keine Psychologen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass er selber...
Ja, natürlich, klar.
...oder irgendeine Psychose hatte, weil er hat das ja wirklich gelebt. Mhm. Und wenn du dir die Videos anguckst, dann denkst du dir, was ist mit dem los? Und Rio D'Angelo, der Mann, der den schrecklichen Fund der Leichen gemacht hat und dann den Notruf bei der Polizei abgesetzt hat, das war halt kein Zufall, dass er dort war vor Ort.
Okay.
Er war bis vor einige Wochen vor dem Massenselbstmord ebenfalls Mitglied der Sekte. Die Gruppe hat dann kurz vor ihrem Tod eine Nachricht an ihn geschickt und daraufhin ist er dann zu dem Haus gefahren. Im Gepäck hatte er seine Kamera dabei, weil er wusste, was ihn dort erwarten würde. Und er hat dann auch die ersten Aufnahmen gemacht.
Und warum ist er aus der Sekte ausgestiegen? Wegen des Selbstmords?
Das konnte ich leider nicht herausfinden, aber ich fand trotzdem krass, er weiß schon, was auf ihn zukommt und nimmt erstmal eine Kamera mit.
Hm.
Also ich hätte mich nicht getraut, das Haus zu betreten. Ja, und in dem Jahr des Massenselbstmords gab es weitere Massenselbstmorde, die nach demselben Muster verlaufen sind. Das waren dann oft Ex-Mitglieder der Sekte, die aber immer noch von den Glaubenssätzen überzeugt waren, aber halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit der Sekte zusammengelebt haben. Die haben sich dann halt alle umgebracht und sind...
Ich bin schockiert. Also ich finde es krass. Also ich kann mit meinem Verstand einfach nicht nachvollziehen, wie man sich so verhalten kann. Also wie man sich so eine Gehirnwäsche unterziehen kann. Ich meine, gut, das ist ja geschickt. Das ist ja nicht von heute auf morgen, dass er angefangen hat, Leute anzuwerben und zu sagen, ja, wir bringen uns irgendwann alle um. Sondern das geht ja immer so Stück für Stück. Immer dann auch so ein Stück damit einher, dass die von der Außenwelt abgeschottet werden und so ein bisschen da wirklich so in ihrer Blase leben. Auf der anderen Seite ist das dann noch krasser, weil die eine Frau ja auch gerade gesagt hat, sie weiß, dass das von außen niemand nachvollziehen kann.
Mhm.
Also so ein bisschen das Bewusstsein, okay, die Welt da draußen sieht anders aus, haben die ja schon noch. Aber ich finde das krass, dass du so viele Menschen dahingehend manipulieren kannst, dass sie sich einfach umbringen für den Glauben, den du denen erzählst.
Ja, ich kann das also auch gar nicht nachvollziehen. Und deshalb habe ich mich noch ein bisschen intensiver mit Sekten auseinandergesetzt und habe erst einmal geschaut, woran erkenne ich überhaupt eine Sekte? Verschiedene Wissenschaftler haben einige Merkmale zusammengestellt, durch die eine negative Sekte ausgezeichnet wird. Wenn einige dieser Merkmale auf eine Gruppe zutreffen, wird von einer gefährlichen Sekte gesprochen. Und das ist zum Beispiel, wenn der Sektenführer eine besondere Rolle einnimmt. Er wird dann als Messias verehrt. Und das war ja auch hier, Applewhite hat sich ja auch immer als Jesus bezeichnet und Nettles war dann Gott. Dann sind sie der Auffassung, dass nur sie alleine die Wahrheit kennen und wissen, wie jeder Mensch erlöst werden kann, um ins Paradies zu kommen. Das war ja auch mit dem UFO-Glauben, ja. Die Sekte beeinflusst und kontrolliert einen großen Teil ihres Lebens. Also die Mitglieder werden dann auch immer mehr von der Außenwelt isoliert. Ihnen wird vorgeschrieben, was sie anziehen sollen, essen sollen, welche Kontakte sie haben dürfen. Dann verwaltet auch die Sekte oft das Geld und den Besitz von den Anhängern. Und die Sekte verwaltet dann auch oft das Geld und den Besitz der Anhänger.
Mhm.
Ja.
Ja gut, das ist auch wieder ein Stück weiter in dieser Abhängigkeit. Ne? Wenn du kein Geld mehr hast, dann ist es schwierig für dich da auszusteigen. Auszusteigen,
natürlich. Das machen die auch sozusagen für die Sekte, um die zu sichern. Und für Außenstehende ist es oft nicht so einfach, einen Einblick in das Innere einer solchen Gruppe zu bekommen. Denn die meisten Sekten sind so stark nach außen abgeschottet und innerhalb der Gruppe herrschen so krasse Regeln, dass sie auch gar nichts nach außen tragen. Aber warum sind Sekten so gefährlich? Viele Sekten wirken am Anfang harmlos und sind als solche nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil, die meisten Sekten erscheinen auf den ersten Blick sehr reizvoll. Sie bieten zum Beispiel einfache Lösungen für schwierige Probleme. Sie versprechen Zusammenhörigkeit, Erfolg, Glück und Erlösung. Und genau das ist das Gefährliche. Was du ja auch gerade schon angesprochen hast, sie versprechen oft diese Sehnsüchte, die die Menschen haben. Die gehen genau darauf ein und sagen, dir geht's schlecht, du brauchst Anhang, du brauchst Unterstützung, wir sind da und wir helfen dir. Und so geben sich dann ganz vielen der Sekte hin und geraten dann immer weiter unter ihren Einfluss. Und das ist besonders bei Jugendlichen oder Menschen, die krank oder in einer schwierigen Lebenssituation sind, sind dafür halt oft sehr anfällig, an eine Sekte zu geraten. Junge Menschen sind unerfahren, neugierig, offen und häufig auf der Suche ja, nach dem Sinn des Lebens, ja, ja, und auch genau, nach neuen Erfahrungen. Mhm. Und Menschen, die Probleme haben, suchen vor allem Halt, Trost und Beistand. Speziell das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Menschen in solchen Gruppen bekommen, spielt dabei eine große Rolle. Viele Sekten verteilen Broschüren und sprechen Menschen auf der Straße an. Ist dir das auch schon mal passiert?
Mm-mm.
Nein?
Mm-mm. Aber wenn man mich so auf der Straße sieht, ich glaube, mich wird man noch einfach nicht ansprechen. Ich habe halt dieses Resting-Bitch-Face und ich gucke, glaube ich, immer relativ genervt oder arrogant, was ich nicht bin, aber so wirklich immer nach außen. Und ich glaube, deswegen würde mich niemand ansprechen.
Ich muss sagen, in Hagen ist mir das auch noch nicht passiert. In Bamberg war das ganz extrem. Mhm. Also ich stand auch überall auf dem
Marktplatz. Besondere Sekte oder unterschiedliche?
Also für mich war es immer eine.
Okay. Ja gut, aber sind ja auch viele Studenten, ne? Die dann auch vielleicht von zu Hause ausgezogen
sind.
Ja,
und was dann aber noch, fand ich schlimmer, weil wenn du in der Stadt bist, du gehst einfach dran vorbei. Mhm. Dann haben die auch immer bei uns geklingelt. Und ich bin ja eher so ein Mensch, ich bin ja eher nett, möchte es allen recht machen. Mhm. Und dann habe ich auch kurz mit denen gesprochen, habe gesagt, ja, ich muss jetzt wieder los, so. Ja, dann kommen sie nochmal. Dann kamen die wirklich wieder. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin gerade in der Uni, ich kann gerade nicht. Ja, wann können sie denn nicht? Da habe ich irgendwas gesagt und dann kamen die wirklich. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, boah, ich möchte das nicht. Mhm. Weil die dann immer wieder kommen, die sind so penetrant und wollen dir das wirklich so aufzwingen. Und dann habe ich gesagt, bei aller Liebe, bin ja auch, das ist ja mein Problem, ich bin ja auch sehr offen und höre mir alles an, aber auch diese Broschüren, was da drin stand, da dachte ich mir schon so, habt ihr sie noch alle? Also in meinem Verständnis.
Krass, dass du so aber nett bist.
Mir taten aber auch, weil da waren wirklich auch immer junge Leute. Also immer eine Ältere mit einer Jüngeren kam immer. Und so war das auch in der Stadt. Immer eine Ältere und eine Jüngere. Und da taten mir die jungen Leute oft leid. Ich hätte die gerne genommen und so geschüttelt.
Also ich habe auch eine Glaubensgemeinschaft hier in der Nähe, die mich gerne samstags morgens um 8 oder 8:30 aus dem Schlaf klingelt, weil sie dann klingelt und mit mir reden möchte. Und da denke ich mir dann auch manchmal so, das glaube ich jetzt gerade nicht.
Jetzt wirklich?
Ja. Also es kam jetzt schon länger nicht mehr häufig, aber es war bestimmt schon so 4, 5 Mal, dass die hier samstags geklingelt haben.
Oh mein Gott. Ja, und wie wir gerade nochmal gesagt haben, die wärmen dann die Leute und locken dann auch mit Sachen, dass sie Veranstaltungen haben und Feste machen. Und das ist ja erstmal für potenzielle Mitglieder, da wird Interesse geweckt. Mhm. Doch mit der Zeit werden viele MitgliederInnen immer abhängiger von der Sekte. Zum Beispiel, indem sie ihr gesamtes Geld geben. Und nicht wenige verlieren dann auch ihr ganzes Vermögen an solche Organisationen. Viele Sekten machen ihren AnhängerInnen auch ständig große Angst. Es wird ihnen Weltuntergang vorhergesagt. Und als Folge spenden dann viele AnhängerInnen der Sekte ihre sämtlichen Besitztümer. Oder es kommt sogar, wie in unserem Fall, so weit, dass die AnhängerInnen bereit sind, sich das Leben zu nehmen.
Krass.
Und die meisten Sekten verfolgen das Ziel, ihre AnhängerInnen umzuorientieren und immer abhängiger von der Organisation zu machen. Die AnhängerInnen werden nach und nach von ihrer gewohnten Umgebung, von ihren Familien und Freunden ferngehalten. In vielen Fällen wird den MitgliederInnen eingeredet, dass die Menschen außerhalb der Sekte schlecht sind oder zumindest unwissend seien. Wenn sie neben der Sekte keine anderen Kontakte mehr haben, sind die SektenmitgliederInnen der Gruppe völlig ausgeliefert und tun alles für sie. Sie brechen sogar ihre Ausbildung ab oder kündigen ihre Jobs, wenn die Sekte das von ihnen verlangt.
Das ist ein bisschen ähnlich zu toxischen Beziehungen, finde ich.
Siehst du das? Genau, ja. Daran habe ich auch gedacht, weil das ist ja auch so ein schleichender Prozess.
Ja, ja, genau.
Und irgendwann, du hast niemanden mehr, du hast keine Freunde mehr, keine Familie mehr oder du hast sogar keinen Job mehr.
Ja.
Und dann hast du nur noch deinen Partner und dann wird es... Ja, sich von demjenigen zu lösen, ist dann so schwer, so ein schwieriger Schritt.
Und ich meine, da hast du ja auch am Anfang, sage ich jetzt mal, eine charismatische Person, in die du dich verliebst, mit der du eine Beziehung eingehst. Und dann kommt das immer so stückchenweise. Und das ist ja bei einer Sekte nichts anderes. Nur, dass es da nicht so die, ja, sexuelle Beziehung auf die Ebene ist, sondern dass es halt da...
Die Gemeinschaft auch
genau,
ist,
ja. Gemeinschaft.
Und deshalb ist es auch so schwer, da auszusteigen, weil viele haben dann keinen Job oder auch keinen Versicherungsschutz. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal einen ganz, ganz dicken, fetten Appell nochmal loswerden. Seid bitte vorsichtig, wenn euch jemand missionieren will oder euch davon überzeugen will, einer Gruppe beizutreten. Hinterfragt das immer. Und wenn euch was komisch oder verdächtig vorkommt, dann sagt einfach nein und macht einen ganz großen Bogen darum. Wie gerade schon gesagt, ich weiß selber, ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch und lerne gerne andere Menschen kennen oder gehe zu Veranstaltungen, die Spaß versprechen. Aber das ist halt einfach kein Spaß mehr. Eine Sekte kann so schnell von einem Besitz ergreifen.
Mhm.
Ich glaube, das ist man sich selbst gar nicht bewusst, weil das wirklich so ein schleichender Prozess ist und wie schnell das gehen kann.
Also ich glaube, jeder weiß ungefähr, was eine Sekte ist und jeder würde auch immer sagen, nein, das könnte mir nicht passieren, aber im Endeffekt ist es halt so, wie du schon gesagt hast, so ein schleichender Prozess, dass wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit jeder Gefahr laufen könnte, in sowas mit einbezogen zu werden. Und ich sag mal so, vielleicht gerade Menschen, die ja nicht ganz so stabil sind oder die halt so diesen Sinn suchen oder den Sinn in ihrem Leben noch nicht gefunden haben oder irgendwie gerade eine Scheißzeit haben wegen einer Trennung oder was weiß ich nicht was, dass solche Leute halt tatsächlich auch dann noch gefährdeter sind, ne?
Und ich sehe das jetzt auch wieder, gerade im Moment, ich sag mal, in der Corona-Zeit, da sitzen ja auch viele zu Hause alleine vor dem Laptop.
Ja, ja.
Und die Sekten werben ja auch übers Internet. Das war ja sogar schon hier der Fall. Und das sind dann wirklich die, die alleine zu Hause sitzen vor dem Computer und sich einsam fühlen. Ich glaube, so einen Weg gehen die jetzt auch, dass die halt übers Internet die Leute versuchen zu werben.
Und das ist ja zum Beispiel jetzt bei der Sekte nicht, aber bei anderen Sekten, wo dann ganze Familien drin sind und dann sagt ein Kind davon, keine Ahnung, ich möchte nicht mehr, ich möchte aussteigen oder sowas, und dann hast du einfach bei den ganz drastischen oder bei den ganz extremen Sekten hast du dann einfach auch deine komplette Familie verloren. Ja. Ne?
Ich kann da auch was zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Mache ich jetzt einfach mal. Meine Urgroßeltern waren Zeugen Jehova. Also ich weiß nicht, ob die da selber eingetreten sind oder das auch von der Familie kam, und die durften zum Beispiel kein Weihnachten feiern. Und dann kamen die und haben kontrolliert und die haben wirklich die Geschenke versteckt, weil die Weihnachten feiern wollten. Und bei meiner Oma ist das heute noch so, wenn jemand klingelt, macht die Tür nicht auf. Wir müssen immer öfters klingeln, damit sie weiß, wir sind das. Und das ist das so, die greifen auf ganze Generationen zurück. Ich habe jetzt aber noch eine Frage an dich.
Ja.
Was denkst du denn, was die in Deutschland verbreiteste Sekte ist?
Ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Zeugen Jehovas.
Nee, sind sie aber nicht, habe ich auch gedacht.
Nein.
Nee, sind sie nicht. Kennst du noch eine andere Sekte?
Nö.
Okay. Ich hatte noch Scientology, weil man das hat man ja in meiner Schule
gehabt. Ja, das kennt man aus Amerika, aber ich glaube, das ist in Deutschland nicht so krass verbreitet, oder?
Das, was wirklich auch eine Sekte ist, ist die Neuapostolische Kirche. Das ist eine Sekte,
krass,
ja.
Krass, okay.
Und das ist leider eine Statistik aus 2001. Ich habe keine aktuellere gefunden. Und da ist die Neuapostolische Kirche mit 445.000 Mitgliedern die größte.
Krass, das wusste ich gar nicht.
War mir auch nicht so bewusst. Ich dachte eher, das wäre so eine Unterart vom evangelischen Glauben.
Ja, habe ich auch gedacht.
Aber nee.
Also ist es wahrscheinlich auch, aber
ja, extrem, aber es wird, ne? Ja, genau. Dann Zeugen Jehova mit 129.000. Dann kommen noch Mormonen mit 36.000. Und dann kommen noch ein paar andere. Also das waren jetzt die größten. Und Scientology hat, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstriche, 5.500 Anhänger in Deutschland.
Krass.
Aber da sieht man mal trotzdem, wie viele in so einer Gemeinschaft sind. Und ich glaube, dass es, ich stelle einfach mal die These auf, dass es jetzt nach dieser schwierigen Phase, die wir alle hatten, bestimmt noch mehr sind.
Könnte sein.
Die da jetzt.
Was voll krass ist, ist, mein Bruder wohnt ja in Karlsruhe und wir sind da immer früher in so ein Restaurant, also zum Frühstücken gegangen. Und da sind wir immer hingelaufen, weil in Karlsruhe ist ja auch häufig schönes Wetter. Und wir waren dann halt immer am Wochenende da. Und wenn wir dann sonntags da hingegangen sind zum Frühstücken, dann war immer auf diesem Weg so ein, wie so eine Anhaltsstelle von den Scientology-Leuten. Also da war dann so ein Schaufenster und da konnte man sich dann halt anmelden. Da stand auch dieses Buch und so.
Krass.
Das war dann, ich weiß nicht ganz genau, wie so ein Jugendzentrum quasi, aber für Scientology-Mitglieder.
Wahnsinn.
Wie so ein Gemeindehaus, wie auch immer man das sagen
möchte. Mir ist das alles suspekt. Ich hatte ja sogar Angst, auf diese Internetseite zu gehen.
Ja, verstehe
ich. Weil ich dann direkt das Gefühl habe,
ja, du wirst manipuliert.
Ja, also nochmal der Appell, passt bitte auf. Und es gibt verschiedene Organisationen, die euch dabei unterstützen, wenn ihr aussteigen möchtet oder wenn ihr in sowas reinrutscht. Die werden wir auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und nochmal bei Insta posten, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr sensibles Thema, wo jeder auch auf sich und auf jeden Fall auch auf seine Mitmenschen achten sollte.
Definitiv.
Ja. Aber jetzt gehen wir noch machen was Schönes. Ja. Wir gehen jetzt in deinen Kleiderschrank.
Machen wir.
So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei Jördis im Kleiderschrank und da es heute irgendwie so eine bedrückende Folge ist, das Wetter draußen ist kacke.
Schön gesagt, schön ausgedrückt.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich Scheiße sage, ich bin gegen entschieden. Deswegen, Jördis, möchte ich es heute mal anders machen. Zeig uns mal bitte dein schönstes Sommerkleid. Weil ich finde, wir brauchen alle mal so ein bisschen Sommerfeeling und der Sommer soll jetzt endlich mal kommen.
Boah, jetzt hast du mich richtig hart getroffen. Mein schönstes Sommerkleid.
Oder das, was du am liebsten
das
hast.
Das dürfen alle anderen Sommerkleider nicht hören.
Nein, wir verraten es ihnen nicht.
Pia, jetzt hast du mich richtig aus dem Konzept gebracht.
Mein schönstes Sommerkleid. Also, ich habe ein Kleid, das ist, glaube ich, das ist tatsächlich mein liebstes Sommerkleid.
Und zwar ist das dieses fliederfarbene Wickelkleid mit weißen Punkten. Das habe ich mir letztes Jahr in Holland gekauft. Und eigentlich ist das total Mädchen. Und ich trage ja eigentlich relativ viel Schwarz und so. Also ich bin jetzt auch nicht immer so, aber irgendwie liebe ich das.
Das ist auch total süß. Und hier mit dem abgestuften,
ja, genau,
hätte ich jetzt auch im ersten Moment so gesagt, so, boah, das ist nicht so dein Ding.
Ja.
Aber ich habe es auch noch schon dir gesehen und das ist total schön.
Ja, ich liebe das einfach. Eigentlich bräuchte ich auch noch die passenden Adiletten dazu, aber die habe ich noch nicht.
Das kaufst du im nächsten Urlaub.
Ja, also das ist auch aus Holland, aus einer kleinen Boutique. Da war ich letztes Jahr mit einer Freundin und da habe ich mir das gekauft. Und da kann man eigentlich gar nicht so viel zu kombinieren. Also ich habe halt meistens immer weiße Sneaker dazu an, dann halt irgendwie Schmuck. Ich habe einen Ring von meiner verstorbenen Oma, den liebe ich, den trage ich immer dazu, weil der hat auch so einen fliederfarbenen Stein. Und dann habe ich zum Beispiel noch so einen Pulli in der Farbe, den ich dann da drüber anziehe oder eine Jeansjacke oder irgendwas Weißes. Aber da kann man jetzt halt nicht so viel zu kombinieren. Nee, aber
spricht ja schon für sich.
Genau.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Bilder.
Ja.
Ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt die dann wieder bei Instagram sehen. Ihr findet uns unter Mord im Kleiderschrank.
Genau, und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss!